Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Hier ist Frederik und ja, heute haben wir wieder eine Interviewfolge für euch, denn in der letzten Woche, Stand heute, 26. Mai, wurden die Spiele für das Spiel des Jahres, das Kinderspiel des Jahres und das Kennerspiel des Jahres nominiert und auf Empfehlungslisten bekannt gegeben. Und wie immer schlagen da die Gemüter in der Szene hoch. Wo ist mein Lieblingsspiel? Wie haben die das gemacht? Und wo bleibt eigentlich hier die Transparenz? Und damit wir diese Stimmen nicht alle ungehört im Raum verhallen lassen, habe ich nachgefragt. Und bei wem ich nachgefragt habe und was wir zu besprechen haben, das erfährst du wie immer, wenn du dranbleibst. Bei mir ist heute die Sprecherin der Jury Spiel des Jahres, Maren Hoffmann. Maren war hier schon verschiedentlich im Podcast zu Gast. Ihr kennt sie vielleicht aus dem Adventskalender oder von ihren Spielen des Lebens. Und heute ist sie hier in ihrer Eigenschaft als Sprecherin der Jury Spiel des Jahres. Hallo Maren, herzlich willkommen und danke für deine Zeit.
Ja, hallo. Und schon geht's los, ne?
Sorry. Bring ich dich ins
Schwitzen. Es ist ja nicht live. Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich wie immer hier zu sein.
Ja, man merkt schon an deiner Reaktion, jetzt geht es bei mir auch schon los, an deiner Reaktion, die Angst vor dem Gegrilltwerden ist offensichtlich groß. Nein, wir haben ja beim Spiel des Jahres immer wieder die Diskussionen im YouTube und bei Instagram, bei verschiedenen Kanälen. Und da wird gefragt, wie kommt denn diese Jury eigentlich zu ihren Kriterien? Wie machen die das? Ja, und dann hat Harald Schrapers bei der Bekanntgabe der Listen kundgetan, dass etliche Spiele von den Jurymitgliedern nur einmal gespielt werden und schon schlagen die Wellen hoch. Wie kann denn eine Jury etwas empfehlen, was noch nicht mal alle gespielt haben, geschweige denn dann vielleicht auch nur einmal? Und darüber sprechen wir heute. Vielleicht magst du uns mal ein bisschen einordnen, liebe Maren. Wie ist denn der Auswahlprozess, wenn ihr euch Spiele anschaut, Kennerspiele und dann natürlich die Kinderspieljury, der du nicht angehörst, die aber nach dem gleichen Verfahren arbeiten? Vielleicht magst du uns da mal ein bisschen abholen, wie ihr da genau vorgeht.
Das mache ich total gerne. Also es ist erstmal ein sehr aufwendiger Prozess. Also in dieser Jury zu sein, ist weniger eine Nebentätigkeit als ein Lebensstil, kann man sagen. Wir spielen wirklich viel und wir nehmen auch alle Spiele ernst und wir machen das ganze Jahr über, sind wir mit Spielekritik befasst, darüber über Spiele nachzudenken, über Spiele zu sprechen. Will sagen, wir haben in der Jury, erstmal spielen wir alle total viel. Das ist ja Voraussetzung und, glaube ich, auch bekannt. Wir gucken uns den Jahrgang an. Wir sind ja auch von Leidenschaft getriebene Spielerinnen und Spieler und wollen das natürlich auch alles auf dem Tisch haben. Es ist nicht so, dass wir möglichst wenig Spiele haben wollen oder dass wir Spiele nur einmal spielen, weil wir die so sehr hassen. Es hat mehr mit dem Auswahlprozess zu tun und den kann ich gern noch mal weiter schildern. Wir tauschen uns das ganze Jahr über aus. Also wir führen eine Liste mit den Neuerscheinungen des Jahres, die für uns relevanten, wenn man jetzt mal absieht von Neuauflagen, reinen Erweiterungen etc., waren das dieses Jahr an für uns relevanten Spielen so knapp 500. Über diese Spiele tauschen wir uns aus. Wir haben eine gemeinsame Tabelle, da stehen die drin. Jeder, der das Spiel gespielt hat, gibt da schon mal so einen Daumen hoch, Daumen runter oder neutral, ne? Und dann sieht man auch schon, also dann bei manchen Spielen sieht man dann schon, oh, die gucken sich viele Leute an. Bei manchen sieht man schon, das haben ein paar Leute angeguckt und alle fanden es ganz schlecht. Es ist ja auch nicht so, dass wir die alleine spielen, sondern wir haben ja alle möglichst viele Gruppen. Und eine der Herausforderungen dieser Tätigkeit ist ja, dass man nicht nur mit Nerds spielen möchte, sondern eigentlich immer wieder Leute finden muss, die nicht so tief drin in diesem Hobby, in dieser Tätigkeit sind wie wir, sondern die unbefangen auf diese Spiele zugehen. Also deswegen haben viele von uns, nehmen an öffentlichen Spieletreffs teil, organisieren die zum Teil auch, machen für Kollegen Spieletreffs oder in Bibliotheken oder so. Das heißt, in die Beurteilung dieser Spiele fließen nicht nur unsere eigenen Erfahrungen ein, sondern auch ganz viele Erfahrungen, die wir mit möglichst divers aufgestellten Gruppen machen. Dann haben wir darüber hinaus auch noch ein Forum. In diesem Forum gehen wir auf einzelne Titel viel tiefer ein und sagen, ist das bei euch auch so? Wie versteht ihr diese Anleitung? Ist das nicht komisch, dass da auf Seite 11 was ganz anderes steht als auf Seite 13? Oder habe ich irgendwie ein Brett vorm Kopf? Oder wie oder was? Oder welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Bei uns wollte das keiner nochmal spielen. So, oder bei uns wollten es alle nochmal jedes Mal wieder spielen. So tauschen wir uns in diesem Forum aus. Und dann gibt es auch noch, und das ist etwas, das ich an dieser Juryarbeit wirklich auch liebe, es gibt auch noch einen Chat der Jurymitglieder untereinander, wo dir auch nachts um 11 nochmal jemand antwortet, wenn du eine Regelfrage zu einem neuen Spiel hast. Das ist natürlich für Nerd richtig cool. Und man merkt auch daran, wie ich es formuliert habe, dass ich schon 3 Tage älter bin als du, Frederik, denn ich habe gesagt, nachts um 11. Für dich ist es wahrscheinlich abends um 11, oder? Dann.
Ja, ich bin auch jemand, der gerne lange wach ist, aber insofern ja, genau. Kann ich das nachvollziehen.
Also nochmal weiter zum Auswahlprozess. Dann kristallisieren sich für uns die Höhepunkte des Jahrgangs raus. Und das kennt man ja auch aus der Bubble, dass bestimmte Titel immer wieder auftauchen, dass man immer wieder von denen hört, dass Leute fasziniert sind, darüber ins Gespräch kommen, darüber das Gespräch suchen. Und jeder von uns führt eine sogenannte Top-X-Liste, wo wir dann halt unsere favorisierten Titel jeder für sich auflistet. Und die wir dann bis ungefähr Ende April immer wieder modifizieren und neu denken und gucken und Erfahrungen sammeln. Und die Spiele, die die anderen auch auf ihren Top-X-Listen haben, die spielen wir auf jeden Fall alle. Es gibt da viele Überschneidungen. Es wäre theoretisch auch denkbar, dass es gar keine Überschneidung gibt, aber das passiert eigentlich nicht, weil wir sind ja auf der Suche nach den sehr besonderen, nach den großartigen, nach den besten Spielen des Jahrgangs. Und oft ist es so, dass wir da halt, also es haben nicht alle immer genau dieselbe Vorstellung, welche Spiele jetzt die super tollsten sind, aber es gibt immer ganz viele so, sag ich mal, Ballungen, ne? Wo man sagt, also da gehen viele Leute hin und sagen, das ist wirklich was Exzeptionelles, das haben wir in der Form noch nicht gesehen, das macht Spaß, das ist neu, das ist vielleicht auch anders oder es ist besonders tief oder es lässt mich auf eine Weise mit anderen Menschen in Kontakt treten, die außergewöhnlich ist und die meine Beziehung zu diesen Menschen verbessert, wie auch immer. Darüber sprechen wir. Und dann gehen wir tatsächlich 4-mal im Jahr in eine ganze Wochenendklausur. So, also 3-mal, um Spiele zu spielen. Jeweils dann von Donnerstag bis Sonntag im Idealfall. Und 3-mal unsere Nominierungsklausur, wo wir dann gucken, welche Spiele wir auf die Liste packen. Man muss zu diesen Wochenenden sagen, um herauszufinden, ob ein Spiel sich als Spiel des Jahres wirklich eignet, taugen diese Wochenenden nicht, weil da sind alle Nerds, da sind alle Spielekritiker, wir sind so tief drin, dass man, wenn man nur untereinander diese Spiele spielt, keinen guten Blick dafür bekommt, ob das auch für eine Familie, die das dann im Spieleladen mitnimmt und zu Hause ausprobiert, ohne dass ein Mitglied der Jury mit an den Tisch geliefert wird und das Spiel erklärt. Also das funktioniert anders. Aber, und jetzt sind wir auch schon beim Auswahlprozess und der Frage, wieso wie manche Spiele nur einmal spielen, da sind wir beim Unterschied zwischen Sichten und Kritisieren. Also Christoph Post hat den klugen Satz geschrieben, niemand würde von einer Organisation fordern, dass jede Idee von der ersten Selektion an mit dem gleichen Aufwand behandelt wird wie der spätere Favorit. Das wäre keine Gründlichkeit, das wäre Ressourcenverschwendung. Ich will eigentlich nicht auf einzelne Spiele eingehen, aber ich nenne vielleicht mal ein Beispiel, das das Ganze fassbar macht. Es gab vor ein paar Jahren mal ein Spiel, das war auf der Spielemesse optisch recht präsent. Man konnte nicht wegschauen, weil zentrales Element dieses Spiels eine Brille war, an der anstelle, also da wo die Nase im Gesicht ist, da war dann ein großer, lebensecht modellierter Penis an dieser Brille.
Ich erinnere mich. Ja. An dieses
das
Spiel.
War Bestandteil des Spiels, das selber sich als Niveau-Limbo bezeichnet hat und halt so mit so Flach- und Pornowitzen gearbeitet hat. Und ich will das gar nicht schlecht machen. Es ist total legitim, auch mit solchen Spielen Spaß zu haben. Bei diesem Spiel muss ich allerdings nicht 5, 6 Partien davon hinter mich bringen, um auf den Gedanken zu kommen, dass es als Spiel des Jahres vielleicht nicht so ganz geeignet wäre. Das geht schneller. Nun liegt nicht jedem Spiel, dass wir schnell von der Liste kippen, eine Penisbrille bei. Das würde das Ganze sehr einfach machen. Aber es gibt Spiele, bei denen es ganz schnell geht zu sagen, oh, das ist nur eine die x-te Variante dieser Idee oder was auch immer. Und da reicht es im Grunde auch, wenn das nicht alle spielen, sondern wenn ein paar Leute sich das mit ihrem Fachwissen und in ihren Gruppen und dezidiert angucken. Wir versuchen alle, so viel zu spielen, wie wir können, weil wir das ja auch wollen. Aber man muss seine Ressourcen ja auch so einsetzen, dass es sinnvoll ist und dass wir die Titel, die wir dann letztlich empfehlen, auch guten Gewissens empfehlen können. Wenn wir mal durchrechnen, wir haben 471 Neuerscheinungen. Das heißt, wenn wir jedes dieser Spiele 3-mal spielen, sagen wir mal. Das hat Christoph Post im Übrigen auch, aber die Rechnung hatte ich auch schon aufgemacht, hat er auch schon mal durchgerechnet. Dann sind wir bei 1713 Partien. So. Das heißt, wir hätten knapp 4 Partien am Tag. Jeden Tag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag bis Sonntag. Jeden Tag 4 Spielepartien. Und dann hätten wir noch keinen Schnatz geschrieben, denn die meisten von uns machen auch ihre Kritikertätigkeit nicht in ihrem Hauptberuf, sondern als ehrenamtliche oder Freizeitbeschäftigung oder als Nebenberuf. Das heißt, das ist realistisch gar nicht zu stemmen. Wir müssen uns aufteilen. Das ist auch ganz normal, wenn man Dinge prämiert. Denk an Literaturpreise. Die lesen auch nicht alle Bücher. Denk an Theateraufführungen. Da geht's ja auch, also wenn man Theaterpreise verleiht, da guckt sich auch nicht jedes Jurymitglied jedes Stück an, sondern das ist dann, da bringt jeder seine Kompetenz ein und man holt sich den Sachverstand da, wo man ihn braucht. Also es macht nicht die Masse und es hat auch gar keinen Sinn, da alle Spiele über einen Kamm zu scheren. Manchmal sieht man auch nach einer Partie schon, dass es sich aus diesen oder jenen Gründen einfach wirklich nicht eignet. Und dann muss man es auch nicht noch 6-mal spielen, um das, diese bereits gewonnene Erkenntnis nochmal zu untermauern. Und was mir aber wichtig ist, ist klarzustellen, dass wir diese Spiele nicht von oben herab und selbst dieses alberne Partyspiel betrachte ich nicht von oben herab mit einer so von wegen, das ist was Schlechtes, das wollen wir gar nicht sehen oder so, sondern wenn es seine Zielgruppe findet, ist ja gut, aber das eignet sich nicht für unseren Preis. Und mit dieser, jetzt muss ich sagen, mit dieser Brille schaue ich da drauf, ne? Also es ist eine andere Brille als die von mir. Mit dieser Brille schaue ich da drauf. Wir nehmen Spiele echt ernst. Wir wissen auch, wie viel Arbeit darin steckt, wie viel Leidenschaft. Und wir sind ja ein Kulturpreis. Das heißt, wir sind daran interessiert, auch diese Kultur zu befördern und nach vorne zu bringen. Und nicht daran, irgendwas vom hohen Ross herab zu bashen, sondern daran, wir sind Trüffelschweine. Wir versuchen, die besten Sachen zu finden und daraus eine Empfehlungen zu destillieren, die Leuten wirklich weiterhelfen. Und das ist eine wunderschöne Aufgabe, das ist eine zeitaufreibende Aufgabe, es ist auch eine Aufgabe, bei der man seine Ressourcen einsetzen muss. Und auch die, wenn man sagen würde, es müssen jetzt alle müssen jetzt diese 471 Spiele spielen, dann kommst du auch nicht dahin, dass die Jury so divers aufgestellt ist, dass Leute mit Familie mitmachen können oder mit anderen Verpflichtungen, ne? Also das geht dann nicht mehr. Das heißt, aber wenn jeder von uns, also wir spielen so zwischen 150 und 300 Spiele, je nachdem, das kann auch von Person zu Person und von Jahr zu Jahr total variieren, je nachdem, wo man wie eingespannt ist. Aber wir sichten immer den gesamten Jahrgang und gucken, was halt, was halt richtig Tolles dabei ist, ne? Aber halt gleichzeitig gehen wir verantwortlich mit den Ressourcen um, die wir haben. Und die Spiele, die wir dann letztlich auf unsere Listen, auf die Empfehlungslisten und auf die Nominierungslisten packen und auch die Spiele, die dann letztlich den Preis tragen, die haben wir wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Die kennen wir und die haben wir auch in mehr als 3 Partien gespielt.
Vielleicht, also das war schon mal eine sehr ausführliche Einordnung. Vielen Dank dafür, weil Christoph Post, du hast ihn zitiert, hat in seinem Blog auf brettspielbox.de da einen schönen Artikel geschrieben, wo er auch den Unterschied zwischen Spielen für eine Kritik, was man mehrfach tut, oder vielleicht Spielen für eine Ersteinschätzung, nach der man eben gerade ja keine Empfehlung abgibt, weil man sagt, das kommt hier für diesen Preis nicht in Frage und nicht etwa, weil man sagt, das ist ein schlechtes Spiel. Vielleicht gibt es auch Gruppen, die mit diesem Spiel mit der Penisbrille Spaß haben. Die gibt es mit Sicherheit. Das hat alles seine Berechtigung, aber kommt eben nicht für einen solchen Kulturpreis dann in Frage. Und das kann man schnell feststellen. Das hast du eingeordnet. Was immer wieder hinterfragt oder gefragt wird, ist, wie kommt diese Einteilung Spiel des Jahres Kennerspiel zustande? Empören sich dann die Gemüter und sagen, Mensch, Bossfighters QR, das steht doch schon auf der Schachtel, Familie, hat doch Pegasus draufgedruckt, wieso ist das kein Familienspiel, wie kommen die da drauf? Das ist doch kein Kennerspiel, das spiele ich doch mit meinen Kindern. Vielleicht kannst du da nochmal einordnen, A, wie kommt diese Einteilung zustande und B, wie kommt ihr zu einem anderen Schluss als der Verlag oder möglicherweise ja viele Menschen aus der Spieleszene, aus der Community.
Ja, das stimmt. Also es ist ja so, den Begriff des Kennerspiels hat die Jury Spiel des Jahres selbst erfunden. Das war im Jahr 2011 und damals wurde als erstes Kennerspiel Seven Wonders ausgezeichnet für alle, die halt über diesen roten Pöppel, der allgemein zugängliche Spiele prämiert, eine Empfehlung ausspricht für Leute, die halt mehr wollen und die schon Spieleerfahrungen mitbringen. Es gibt nicht den einen Punkt, wo man sagt, hier hört Spiel des Jahres auf und da fängt Kennerspiel an. Das ist tatsächlich auch auf unseren Klausuren immer wieder ein heiß diskutiertes Thema und manchmal brauchen wir eine Weile, um uns darüber zu einigen, in welche Kategorie wir ein Spiel packen und manchmal gibt es für beide Seiten dann sehr gute Argumente. Also gerade bei Bossfighters QR könnte man sagen, ja, das ist leicht zugänglich. Ne? Bei Endeavor könnte man sagen, das ist am oberen Ende dessen, also wenn man sich das Kennerspiel so als Skala vorstellt, kann es sein, dass wir in einem Jahr ein Kennerspiel haben, das am oberen Ende dieser Skala kratzt, wie das vielleicht Endeavor die Tiefsee tut. Oder halt eher weiter unten angesiedelt ist, aber immer noch anspruchsvoll genug, dass man sagt, ah, das auf ein Publikum loszulassen, das sonst nur rote Spiele spielt oder nur mit diesen Spielen gut zurechtkommt, ist vielleicht doch einen drüber. Man muss halt doch mit dem Konzept von Deckbuilding schon mal ein bisschen was anfangen können. Das ist für viele schon eine hohe Hürde, ne? Und ja, aber es mag unterschiedliche Auffassungen darüber geben, was dann ein Kennerspiel ist und was ein eher rotes Spiel ist und ab wann es Anthrazit wird. Das ist Teil des Diskussionsprozesses, dass man sich darüber verständigt, ne? Und da gibt es auch da gibt es divergierende Auffassungen und am Ende, wenn es dann noch strittig ist, dann ist es eine Mehrheitsentscheidung, wo wir es hinpacken. Das mag es auch geben, aber wir versuchen das halt aus den Erfahrungen, die wir machen mit den Spielen und aus unserer Kenntnis von, wie funktionieren Regeln, wie funktionieren die bei welchem Publikum, also gerade wenn man das in öffentlichen Spieletreffs mal probiert oder so, ne, dann sieht man auch ziemlich gut Hürden, die Spiele mitbringen. Und vielleicht ist es so, dass wenn man Erfahrungen mit einem Spiel sammelt, mit einem sehr spieleraffinen Kreis von Mitspielenden, dann bekommt man andere Eindrücke, als wenn man Leuten über die Schulter schaut, die seltener Spiele spielen. Und dann kann es sein, dass man aus der eigenen Erfahrung vielleicht auch zu anderen Schlüssen kommt, als man kommen würde, wenn man diesen Prozess so mitverfolgt. Also ich will damit keine Kritik abbügeln. Es gibt ja viele Leute aus der Szene, die sehr stark ehrenamtlich tätig sind bei Spieletreffs und sowas auch organisieren und so. Das ist, da haben wir ja kein Monopol drauf, um Gottes Willen. Ne? Also das machen ja viele, aber es gibt halt eben auch viele Leute, die treffen sich mit anderen Leuten so zum Spielen und diskutieren dann über Spiele von einer anderen Perspektive aus, als das Leute tun, die halt auch Leuten einfach mal zugucken. So.
Ich glaube, das ist sehr wichtig, ne? Dass verstanden wird, dass ihr in verschiedenen Gruppen Eindrücke sammelt und das dann bewertet. Und sowas ist eben nicht komplett objektivierbar, weil die einen mögen es leichter haben als die anderen. Ich habe auch bei Bossfighters die Erfahrung gemacht, zum einen habe ich es mal mit einer befreundeten Familie gespielt, die dann irgendwann angefangen haben, den fliegenden Drachen im Nahkampf zu bekämpfen. Wo ich sagte, hey, das macht so keinen Sinn, das funktioniert nicht. Ach so, wieso? Ja, so. Und dann haben die sich das gekauft und ich habe in den Wochen, nachdem die sich das gekauft haben, haben die sich immer wieder mal mit Regelfragen an mich gewandt, wo ich dann auch gemerkt habe, so ja, ebenso leicht ist es nicht, selbst wenn du ein bisschen Spielerfahrung hast. Und ich glaube, das ist beim Kennerspiel eben wichtig, dass es nicht darum geht, ob jemand, der schon etliche Spiele im Regal hat und da schon das eine oder andere, die ein oder andere Erfahrung gesammelt hat, sondern eben die ganz normale Familie, die sich ein oder zweimal oder dreimal im Jahr ein Spiel kauft, im Regal kommen die gut zurecht, alleine mit so einer Spielanleitung und bleiben dann im weiteren Verlauf viele Fragen offen oder braucht es eben schon ein paar Voraussetzungen.
Naja, Komplexität ist ja kein fixer Wert. Das ist ja immer auch Ansichtssache. Ne? Und es gibt sicherlich auch vielleicht selten spielende Familien, die einen ganz schnellen Zugang finden. Ne? Aber es geht ja darum, dass man es so einordnet, dass man dann keine enttäuschten Gesichter am Tisch hat, weil es vielleicht doch zu schwierig ist oder so. Aber wie gesagt, das sind immer lange und ausgiebige Diskussionen, für die nehmen wir uns auch viel Zeit. Und die sind auch nicht immer unbedingt so, dass wir da alle einer Meinung sind. Also dafür sind wir auch alle zu, also wir sind eine Jury von 14 Kritikerinnen und Kritikern und wenn wir alle einer Meinung wären, dann wäre ja schlimm.
Dann bräuchte es nicht diese Gruppe, diese große, könnte einer sagen.
Da wird ja einer reichen.
Reicht ja dann, ne?
Ja, genau.
Vielleicht magst du noch mal ganz kurz was sagen zur Zielgruppe von dem Spiel, weil es geht ja bei euch nicht so sehr darum, das objektiv beste Spiel des Jahres, was immer das ist, zu wählen, zu sagen, das ist das und es gibt kein besseres. Ich glaube, diesen Anspruch habt ihr nicht, sondern ganz eher oder viel eher darum, unter bestimmten Gesichtspunkten Spiele auszuwählen. Der Harald hat das formuliert, die ein guter Botschafter für das Kulturgutspiel sind. Wie versteht ihr diesen Auftrag oder unter welche Aspekte bewertet ihr da? Wen wollt ihr erreichen? Das sind ja nicht wir Vielspielende, die jeden Tag 2, 3 neue Spiele spielen oder so.
Oh, auch. Also im Grunde, also die Zielgruppe kann man mit 4 Buchstaben definieren. A, L, L und E, nämlich einfach alle. Also so. Ich strapaziere gern, also wer mich schon mal in anderen Podcasts gehört hat, ich strapaziere gerne das Bild vom Niederflurbus, in den alle einsteigen können. Niederflurbus, das sind diese Busse, die fahren vor und dann macht es pfft und dann senkt sich der Bus mit seiner Schwelle auf die Straßenebene und dann kommst du im Kinderwagen rein, im Rollstuhl, sehr inklusiv. Und gute Spiele des Jahres sind so, dass sie keine Hürden aufbauen zwischen den Spielenden und dem Spiel, sondern dass alle ganz gut reinkommen können. Ne? Also wir haben natürlich das Kinderspiel, das sich an die kindliche Zielgruppe richtet, aber halt unser Spiel des Jahres sollte keine Barriere aufbauen, die darauf vertraut, dass du schon weißt, was ein Stichspiel ist oder wie Deckbuilding geht oder dass du das Konzept Worker Placement verinnerlicht hast in all seinen Facetten oder dass du Area-Control-Spiele kennst, so, sondern du kriegst das Spiel, du liest die Regel, du weißt, was du zu tun hast und du findest einen Zugang und dieses Spiel bereichert dein Leben, weil es Spaß macht, weil es dich mit anderen interagieren lässt und weil es dir zeigt, was Spiele können und was Spiele für dein Leben können und für deine Beziehung und dich auch vielleicht auf Gedanken bringen, die du sonst nicht gehabt hättest, die dein Leben interessanter machen. Also im Grunde, wie gesagt, das beste Spiel ist, kann man, sagst du ja ganz richtig, das wäre ein Anspruch, den man nicht einlösen kann, weil das hängt ja auch von der jeweiligen Gruppe ab. Ne? Also wenn jemand eine totale Spinnenphobie hat, dann ist das beste Spiel für ihn ganz sicher nicht eins, wo er eine Spinne spielen muss. So. Also weil es vielleicht ein etwas hergeholtes Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Man guckt natürlich jeweils nach der Gruppe. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass wir diese ausgezeichnete Empfehlungsliste haben, denn man kann sich ja vorstellen, bei 471 Spielen, die mit viel Leidenschaft gemacht werden und auf den Markt gebracht werden, da ist mehr als ein super Spiel dabei. Da sind viele tolle Spiele dabei. Und ich bin froh, dass wir halt nicht nur diese drei Nominierten haben, sondern auch auf der Empfehlungsliste noch Platz dafür, weitere großartige Ideen und großartige Autorenleistungen würdigen zu können.
Und das heißt, wenn ihr euch zu eurer finalen Klausur trefft, und vielleicht, das geht, glaube ich, auch manchmal ein bisschen unter, ne? Nur weil ihr jetzt diese 15, 16 Spiele auf die Empfehlungsliste hebt und auf die Nominierungsliste, ihr diskutiert ja auch über Titel 16 bis 40 oder 50 oder wie viele auch immer dann auf euren Listen draufstehen. Das sind ja nicht notwendigerweise schlechte Spiele, sondern es sind immer noch sehr gute Spiele, die besten 10%, und aus denen filtert ihr ja dann nochmal. Und da sind wahrscheinlich auch mitunter harte Entscheidungen dabei, wenn du ins Rennen gehst und sagst, ich habe hier ein Spiel, das ist bei mir total gut angekommen, und fünf oder sechs andere sagen, ja, in meinen Gruppen auch, und dann hat es eben nicht die Mehrheit und dann kommt es irgendwie auf Platz 16 bis 20, dann ist das ja nicht notwendigerweise ein schlechtes Spiel, aber irgendwo muss man wahrscheinlich eine Grenze ziehen, ne?
Irgendwo muss man eine Grenze ziehen, und es ist auch nicht nur, also wir reproduzieren nicht einfach nur die Erfahrungen aus unseren Gruppen, dafür sind wir zu sehr Kritiker, sondern wir gucken auch tiefer, wir gucken, was macht das Spiel? Was macht das Spiel mit uns? Was macht es anders als andere Spiele? Was ist die schöpferische Höhe, die sich in diesem Spiel zeigt? Was ist die kulturelle Leistung, die dieses Spiel erbringt? Und die Erfahrungen aus unseren Gruppen fließen natürlich ein, aber es ist letztlich, also wie Literaturkritik ja auch, man schaut sich auch das Produkt an, ne? Also es sitzt ja nicht, also die, es sitzt ja nicht nur die, es sind ja nicht nur die Gruppen, die um den Tisch sitzen, die dann entscheiden, ist das Spiel Daumen hoch, Daumen runter, gut oder schlecht, sondern wir schauen auch, was macht das Spiel, was macht es anders, was macht es besonders? Und darüber reden wir viel. Und natürlich hat jeder seine Lieblinge. Und natürlich muss man sich dann auch im Rahmen dieses Prozesses, es wird ganz viel abgestimmt an diesem Wochenende, von dem einen oder anderen Liebling dann trennen. Und da geht es dann eben nur nach Spiel und Spielqualität. Und ganz zum Schluss guckt man vielleicht nochmal drauf und sagt, ja, jetzt haben wir hier so und so viele sehr, sehr gute Spiele. Aber das Spielprinzip für die ist dann bei mehreren vielleicht sehr, sehr ähnlich. Und das ist für die Empfehlungsliste natürlich schlecht, wo man auch eine gewisse Vielfalt zeigen möchte. Und dann guckt man vielleicht, dass man sagt, ja, vielleicht, wenn die alle sehr ähnlich sind, nimmt man von denen das Beste und guckt dann nochmal, dass man nochmal ein ganz anderes findet, was eine andere Art von Spielerfahrung oder eine andere Art von Spielertypen anzieht. So würde ich es formulieren.
Habt ihr manchmal so interne Verhandlungen und sagt, na, wenn wir das Spiel jetzt im roten Pöppel, also als Spiel des Jahres nominieren oder empfehlen oder vielleicht am Ende
Um Gottes
auszeichnen,
Willen, es
dann
ist
schaffen wir da noch einen Platz auf der anthrazitfarbenen Seite. Lass uns mal Skyteam hier
Nee.
rübernehmen und Bossfighters da, dann haben wir da mehr Platz. Findet sowas statt? So
Nee, um
Deals, nenne ich
Gottes
mal.
Willen, das ist ja so schon kompliziert genug. Ich glaube, das würde uns intellektuell alle überfordern. Das schaffen wir nicht. Also da noch so Nebenabsprachen zu treffen, um Gottes Willen, nein. Also wir
Wenn du
gucken
mir deine
wirklich die
Stimme für
einzelnen.
Take Time, dann stimme ich bei dir mit für Cozy Sticker Will.
Nee, macht keiner. Also wir gucken wirklich die einzelnen Spiele an, und jedes Spiel, das jemand auf seinen, also diese Spiele bekommen dann alle Plädoyers, ne? Und wir reden über jedes Spiel. Also man denkt sich so, oh, Juryarbeit, toll, dann sitzt man da zusammen und dann stimmt man mal ab und den Rest des Tages kann man ja dann spielen. Nein, wir sitzen da von morgens bis abends in diesem Meetingraum um einen riesigen Tisch herum und schlagen uns die Köpfe ein. So, ne? Und am Ende versöhnen wir uns alle wieder. So kann man das vielleicht formulieren. Nein, ist Spaß. Also, aber es ist schon so, dass wir da viel, viel diskutieren, und das tun wir auch den ganzen Tag lang, und wir betrachten die Spiele und wir gucken nochmal, wir tauschen Erfahrungen aus, und dann gibt es Argumente dafür und dagegen und so. Und am Ende des Tages haben wir ein Ergebnis, mit dem wir dann alle leben können. Denn wenn wir das nicht könnten, wären wir ja nicht mehr in dieser Jury. Das ist ja keine Pflichtveranstaltung, da ist man ja freiwillig drin.
Absolut. oder ihr müsstet weiter diskutieren und unversöhnlich auseinandergehen. Das kann ja auch keiner wollen.
Das ist bisher auch noch nicht passiert. Ich meine, ich bin ja auch erst seit ein paar Jahren dabei, aber bisher, ich habe die Diskussionen immer als sehr sachorientiert erlebt und sehr, ich finde, aber das ist super spannend. Also auch was die anderen denken. Und wann hat man mal einen ganzen Tag, wo man so intensiv über Spiele redet und wo es wirklich um was geht? Das ist spannend. Und am Ende des Tages muss man ja auch sagen, Jury hin oder her, sind ja dann die Spiele der Star. Denn geh in eine beliebige deutsche Fußgängerzone und frag mal, wer verleiht den Preis Spiel des Jahres? Das weiß niemand. Jeder kennt diesen Preis, aber niemand kennt die Leute dahinter. Prominent sind die Spiele und so soll es auch sein.
Jetzt habt ihr ja vor einigen Jahren Emission ausgezeichnet, ich meine, oder Emission habt ihr es genannt, Daybreak, wie auch immer, 2024 war das.
Ja, genau, ist ein deutsches Wort, Emission, ja. Hm?
Emission, da habt ihr es ausgezeichnet und da wurde ja ganz viel darüber gesprochen, das ist ein Preis oder ein Spiel, das sensibilisiert für Nachhaltigkeit und wenn alle an einem Strang ziehen, dann können wir es packen, dem Klimawandel zu begegnen. So habt ihr es auch in eurer Begründung des Spieles formuliert oder so ähnlich. Jetzt habt ihr ein Spiel nominiert, was ein Wegwerfspiel ist, Cozy Stickerville. Analog, vielleicht wie bei Exit damals 2017 als Kennerspiel ausgezeichnet, habt ihr jetzt ein Spiel ausgezeichnet, was man, die einen sagen zweimal, die anderen sagen 20 Mal, also 20 Sessions lang spielen kann und dann kann man es eigentlich entweder in einen Papierkorb werfen oder man hängt sich sein schönes Dorf irgendwie an die Wand oder stellt es auf oder so. Ist das ein Widerspruch, auf der einen Seite ein Spiel auszuzeichnen, das ganz bewusst dem Klimawandel eine Komponente hinzufügt im Sinne einer Lösungsorientierung oder einer Beschäftigung und auf der anderen Seite dann so ein Spiel zu nominieren? Oder siehst du da keinen Widerspruch?
Widerspruch gibt es jetzt von mir erstmal für diesen furchtbaren Begriff des Wegwerfspiels. Um Himmels Willen. Was ist das für ein Schlag ins Gesicht von Leuten, die eine derartige kreative Leistung vollführt haben, ein solches Spiel, mit dem du über 20 Partien wirklich Freude hast, zu ersinnen? Und ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also ich reagiere tatsächlich allergisch, so wenn mir das einer vorwirft, der mir, das ist jetzt bei dir nicht der Fall, aber hört man ja manchmal auch auf irgendwelchen Spielemessen, da steht dann einer vor mir, der trägt so ein in China gefertigtes Nerd-Shirt und trinkt Kaffee aus dem Wegwerfbecher und erzählt mir, wir sollen Exit nicht auszeichnen. Also, weiß ich nicht. Ich halte das nicht für ein Wegwerfspiel, es ist ein Erlebnis. Es gibt auch Leute, die fahren in den Urlaub und die bleiben dann da nicht an dem Ort wohnen, sondern sie kommen zurück. Ist das dann ein Wegwerfurlaub? Auch wenn man da nie wieder hinfährt. Also das ist einfach Quatsch. Dieses Spiel ist ein Erlebnis. Von einem Wegwerfspiel würde ich sprechen, wenn man dieses Spiel mit, weiß ich nicht, wenn man eine Schachtel mit Plutonium füllt und es geht darum, wer kann es am weitesten in den umweltgeschützten See werfen. Das wäre ein Wegwerfspiel. Aber Cozy Stickerville ist überhaupt kein Wegwerfspiel. Das ist ein ganz großes Vergnügen. Und wenn man das gerade auch mit Kindern spielt, aber auch rein mit Erwachsenen, die haben so eine Freude daran. Und die Erinnerungen daran, also wie man dieses Dorf da zusammen aufgebaut hat und dann erlebt man was gemeinsam, das finde ich ja total seine Legitimation. Und das ist im Vergleich. Also wenn wir über Ressourcenverschwendung sprechen, es verbraucht ja auch Ressourcen. Einen langen Wutkommentar auf Facebook, ausgerechnet auf dieser Plattform, darüber zu schreiben, warum dies jetzt ein Wegwerfspiel sei. Also was man da an Serverkapazitäten mit diesem Kommentar verbraucht, das geht wahrscheinlich über das hinaus, was so ein paar Aufkleber anrichten, vermute ich jetzt mal. Aber das ist uneducated guess. Aber ich finde, also sowas als Wegwerfspiel zu bezeichnen, finde ich schon wirklich beleidigend für die Autorenleistung, was das angeht. Das ist nicht schön. Das ist ein ganz großartiges Erlebnis und es ist irgendwann vorbei. Ja, das ist dann so.
Und anders als andere Spiele, die man sich ins Regal schnell stellt, schmeißt man das halt dann ins Altpapier. Vermutlich. Oder hebst du deine Karten und die nicht geklebten Aufkleber noch auf als Erinnerung?
Ich bin vielleicht kein gutes Vorbild. Also unser Cozy Stickerville steht tatsächlich noch immer im Regal, aber natürlich schaue ich es mir auch noch das Öfteren an. Ich, keine Ahnung, also ich frage mich, wie viele Spiele spielt man wirklich 20 Partien lang? Also die normalen Leute, die sich ein Spiel kaufen, wie oft kommt das auf den Tisch? Und bis man dann vielleicht das nächste kauft oder so. Es gibt ja ganz viele Spiele, also wenn man jetzt nicht gerade in einem Nerd-Haushalt ist, so, ne? Also welches Spiel spielt man mehr als 20 Mal? Und wenn man es nicht tut oder wenn man sich daran stört, dass es nur diese 20 Partien bietet, dann habe ich den absoluten Profi-Trick für euch. Kauft es euch nicht. Ihr wisst ja vorher, was ihr bekommt. Und wenn einem dieses Konzept zuwider ist, wenn einen das abstößt, dann muss man das ja nicht unterstützen. Dann kann man das ja einfach lassen. Das ist für einen selbst die Lösung. Aber es ist genau wie in anderen Bereichen auch, wo man einfach für sich selbst dann Entscheidungen trifft, wo man sagt, für mich ist das in Ordnung und jemand anders sagt, für mich ist das nicht in Ordnung. Dann kann diese Person das anders entscheiden.
Und man kann vielleicht auch nochmal ergänzen, ein Exit-Spiel oder ein Cozy Sticker will, verbraucht wahrscheinlich auch nicht mehr, deutlich mehr Ressourcen als jetzt eine Illustrierte. Also den, ich hoffe, da fängst du das Weinen jetzt nicht an, aber wenn ich mir mal einen Spiegel kaufe, dann behalte ich den auch nicht über Jahre, sondern dann lese ich den einmal und dann liegt der vielleicht noch eine Woche und dann kommt der irgendwann auch ins alte Papier. Also wenn man Illustrierte liest oder Zeitungen, Zeitschriften, verbraucht man vermutlich nicht erheblich mehr Ressourcen.
Es ist natürlich schön, wenn auf Umweltaspekte geachtet wird und für Umweltthemen sensibilisiert wird. Ich glaube, es gibt deutlich größere Klimatreiber als Cozy Sticker will, so. Aber ich will jetzt auch kein Whataboutism betreiben. Also es gibt Leute, die gewichten das anders. Es gibt Leute, die sagen, ich mache prinzipiell keine Flugreisen, aber kaufe mir ein Cozy Sticker Will. Es gibt Leute, die sagen, ich mache prinzipiell keine Flugreisen und kaufe mir auch kein Cozy Sticker Will. Und es gibt Leute, die sagen, ich mache beides. So, das ist eine Entscheidung, die man als verantwortlich handelnder Mensch den gestirnten Himmel über sich und das moralische Gesetz in sich selbst in eigener Verantwortung treffen muss. Ich kann für mich sagen, für mich ist dieses Spiel außergewöhnlich genug und diese 20 Partien außergewöhnlich genug, dass ich sagen will, das rechtfertigt diesen Aufwand. So, wenn das jemand für sich anders beurteilen möchte, ist das für mich aber auch in Ordnung.
Jetzt wird ja auch alljährlich diskutiert, es gibt einen blauen Pöppel fürs Kinderspiel, es gibt einen roten Pöppel für das Spiel des Jahres, es gibt einen anthrazitfarbenen Pöppel für das Kennerspiel des Jahres. Wann kommt der schwarze oder goldene oder silberne Pöppel für das ExpertInnenspiel des Jahres?
Mhm. Ja, wenn man so jedes Jahr so ein Spiel des Jahres Bullshit-Bingo machen würde, wäre das auf jeden Fall eines der Punkte, die jedes Jahr diskutiert werden. Die Frage kommt immer wieder und sie ist ja auch berechtigt. Also ich will die auch gar nicht abbügeln. Man kann die Sehnsucht schon verstehen, dass man auch die kulturellen Leistungen, die in Expertenspielen stecken, angemessen würdigt. Und da sind wir genau bei dem Punkt dieser angemessenen Würdigung. Die Jurymehrheit ist der Auffassung, dass wir die Expertenspiele nicht mit der gleichen Sorgfalt prüfen und auf Herz und Nieren untersuchen können, wie wir das bei den Kinderspielen, bei den roten Spielen, bei den Kennerspielen leisten können. Also wir haben ja eben schon über unsere Ressourcen gesprochen und dass wir im Grunde ja eigentlich auch eine Gruppe von völlig Bekloppten sind, die fast ihre ganze Freizeit am Spieltisch oder am Schreibtisch verbringen, wo sie sich dann über Spiele äußern. Und wenn du dann noch sagst, du müsstest eigentlich, nehmen wir ein Ausnahmespiel wie Weimar, ja, von vor ein paar Jahren erschienen. Wenn du das spielst, bist du mit 6 Stunden dabei. Und wenn du das mit derselben Intensität spielst, wie wir die Spiele spielen, für den roten, für den Anthrazitenpöppel, dann müsstest du dir dafür mehrere Wochenenden für dieses eine Spiel freinehmen. Und da gibt's aber noch andere, ne? Wie lange braucht man für ein Galactic Cruise, für alles Mögliche? Das sind alles tolle Spiele, keine Frage. Aber wir können sie nicht mit derselben Intensität in dieser Konstellation so prüfen, wie wir das mit den anderen Spielen tun und so gründlich beurteilen. Und da scheut die Jurymehrheit davor zurück, zu sagen, das können wir uns nicht auch noch auf den Teller packen, dann vernachlässigen wir entweder unsere anderen Aufgaben oder wir werden dieser Aufgabe nicht gerecht. Denn wenn wir so ein Spiel nur oberflächlich anschauen und dann ist zum Schluss sind da noch irgendwelche Karten, die im Endgame kommen oder es ist ein Kampagnenspiel, was dann über 30 Partien geht oder so und in der 30. Partie passiert dann irgendwas Komisches oder etwas, das das Spiel komplett unbalanciert erscheinen lässt und wir kriegen es aber nicht mit, weil wir es nur 8-mal gespielt haben. Also das ist in der Form wohl nicht leistbar, ne? Und von daher ist die Jury mehrheitlich zu der Auffassung gelangt bisher, dass wir das nicht mit der gleichen Sorgfalt leisten können und dass, wenn wir so einen Preis vergeben würden, müssten wir den aber mit der gleichen Sorgfalt behandeln, logischerweise wie alle anderen Spiele auch. Und das ist mit den Ressourcen, die wir haben, nicht leistbar.
Dann habt ihr ja jetzt einen Korridor definiert. Also Harald hat es ja auch in seinem Video, was er mit dem Christoph gemacht hat, zur Nominierungs- und Bekanntgabe der Empfehlungsliste. Korridor nach unten ist so die Spiele so rund 6-7 Jahre. Da wird mal geguckt von der Kinderspieljury und auch von euch. Ist das eher ein Kinderspiel oder schon ein Familienspiel? Ne, das ist so die Einordnung.
Genau.
Dann gibt es natürlich einige von euch, die spielen dann mal ein Voidfoil, ein Galactic Cruise, ein Weimar, ein Hegemony und entscheiden dann, das ist vielleicht ein bisschen zu drüber für uns und dann habt ihr so einen Korridor irgendwann definiert. Gibt es denn für diesen Preis weitere Ausschlusskriterien? Der Harald sagte, eigentlich gibt es die irgendwie nicht, aber natürlich gibt es einen Zeitraum, in dem die Spiele angefordert werden. Die werden ja auch nicht eingereicht bei euch, sondern ihr fordert die als Kritikerinnen und Kritiker an und dann stellen euch die Verlage zur Verfügung oder eben nicht. Und ihr könnt sie ja nur bewerten, wenn sie auch auf dem Tisch sind. Aber gibt es weitere Ausschlusskriterien? Ihr habt ja über die Mängel gesprochen bei einigen Spielen in der Anleitung, in der redaktionellen Sorgfalt. Bei einigen Spielen hat das dazu geführt, dass sie vielleicht nicht weiter berücksichtigt wurden auf der Liste. Andere sind vielleicht draufgekommen, trotz Mängel oder Unklarheiten. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen abholen.
Ja, genau. Also es gibt eigentlich nur formale Kriterien, ne? Also das Spiel muss halt in Deutschland über den normalen Fachhandel erhältlich sein. Also es muss einen ordentlich aufgestellten Vertrieb geben, nicht nur eine wie auch immer Kleinkrauter geartete Internetseite, wo ich das dann vielleicht irgendwo mal bestellen kann oder es sind irgendwie so ein paar Handexemplare, die jemand selbst gedruckt hat oder so. Sowas kommt nicht in Frage, Erweiterungen kommen nicht in Frage. Es muss aus dem aktuellen Jahrgang sein. Also das sind alles eher formale Kriterien und über den Rest reden wir dann. So, also ob das für uns taugt oder nicht. Und natürlich kann eine Regelunklarheit ist nicht per se ein Ausschlusskriterium. Das ist natürlich erstmal ein Abzug in der B-Note, ne, kann man sagen. Das sehen wir wohl alle so. Aber dann ist es am Ende eine Sache der Diskussion, dass man sagt, es fällt aber nicht so sehr ins Gewicht. Das Spiel ist an sich so toll, dass man dass man das mit in Kauf nehmen kann, um das Spiel trotzdem auf die Liste zu nehmen. Oder man sagt, nee, das passt dann nicht mehr. Das macht das Spiel irgendwie kaputt oder es ist einfach handwerklich so schlecht gemacht, dass es für uns nicht in Frage kommt. Das ist aber Teil der Spielekritik, sowas zu erkennen und dann darüber auch zu urteilen, wie gravierend das ist. Und ich möchte an der Stelle sagen, also unsere Kriterien sind total transparent. Wir haben die auf unserer Homepage spieldesjahres.de und da steht FAQ, da gibt es die FAQ, wer sind wir, ne, was macht die Jury, wie sind unsere Fristen etc. Es gibt auch eine FAQ für Verlage, wo man sehen kann, welche Spiele überhaupt qualifiziert sind, also rein formell, um für diesen Preis in Frage zu kommen. Vielleicht magst du die Links zu diesen FAQ hier drunter packen für diejenigen Leute, die sich da noch tiefer einlesen wollen. Also wir handeln da nichts hinter verschlossenen Türen aus und sondern sind da wirklich transparent in dem, was da tatsächlich in Frage kommt oder nicht. Es gibt auch manchmal, also es gibt wenig Dinge, die mich erbosen in diesem ganzen Umfeld. Es gibt viel Kritik an der Jury und das finde ich auch völlig berechtigt, weil wer austeilt, muss auch einstecken, ne? Und man kann sich über Einordnungen, die wir treffen, ereifern, alles stattgegeben. Aber es gibt manche Dinge, wo ich mich dann doch so zusammenzucke, was dann so in Richtung eher üble Nachrede geht, wo man dann sagt, ja, es gibt ja bestimmte Verlage, die sind bei uns ausgeschlossen, weil wir die irgendwie nicht mögen oder so. Und das kann ich in aller Deutlichkeit sagen, ist einfach Quatsch. Das stimmt nicht. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, das ist wirklich böse. Da wird auch selten irgendwie Ross und Reiter genannt oder so. Das ist dann so ein Vorwurf, der im Raum steht, ne, dass wir da irgendwelche Leute abkanzeln, nur weil wir deren Nase nicht mögen. Und das ist Quatsch. Wir gucken auf die Spiele, wir gucken nicht auf die Verlage. Wir gucken auch nicht auf die Autoren. Es ist uns auch egal, ob jemand schon mal gewonnen hat oder noch nie oder ob es ein kleiner Verlag ist oder ein großer. Und wir sagen auch nicht, jetzt war ein paar Mal dieser Verlag auf der Shortlist, jetzt müssen da auch mal andere hin. Das ist machen wir nicht. Wir gucken wirklich nur auf die Spiele. Und da kann ich sagen, habe ich ein reines Gewissen, nicht nur für mich, sondern für die gesamte Jury. Denn eine Jury, die anders arbeiten würde, da wäre von uns dann auch keiner drin. Weil das für uns halt so ist, dass wir Spielekritiker sind und auf die Spiele gucken. Alles andere ist erstmal Wumpe. Dann gibt es diese formalen Kriterien natürlich, ne, wenn das Spiel nicht dieser Jahrgang ist, sondern halt 3 Jahre alt, ja, dann ist es halt nicht für diesen Jahrgang relevant. Oder wenn es keinen deutschen Vertrieb hat, ist es auch nicht relevant. Oder wenn es eine sehr geile Erweiterung ist, ist es leider auch nicht relevant. Das sind formale Kriterien. Ne? Aber es ist nicht so, dessen Nase passt mir nicht oder den wollen wir nicht auszeichnen, weil wir den schon mal hatten oder was weiß ich. Das ist alles Quatsch.
Ihr hattet ja 2024 im Rahmen der Preisverleihung gab es ja einen Eklat als Matteo Menapace, der als einer der Autoren für Emission Daybreak ausgezeichnet wurde, mit einem Melonenaufkleber auf die Bühne kam. Das waren diese Umrisse von Großpalästina und somit ein politisches Statement, das die Existenz des Staates Israel verneint. Im Trubel der Veranstaltung ist das natürlich nicht aufgefallen, wenn jemand aus dem dunklen Saal kommt, auf die Bühne geht und dann oben stellt man fest, er hat so einen Aufkleber an. Ich war ja selber vor Ort, habe es auch erst sozusagen auf dritten und vierten Blick gesehen irgendwann. Gleichwohl ist das natürlich ein Eklat. Harald Schrapers und Christoph Schlewinski sind umgehend nach der Veranstaltung oder nach der Preisverleihung zu ihm gegangen, haben ihn aufgefordert, diesen Aufkleber abzunehmen. Und haben auch untersagt, das Symbol im Saal zu zeigen, auch bei Bildaufnahmen. Das wurde dann rausretuschiert. Gleichzeitig habt ihr ihm ein Hausverbot erteilt und gesagt, er ist zukünftig auf Veranstaltungen des Vereins Spiel des Jahres nicht mehr erwünscht. Das kann man in eurer Pressemeldung vom 23.07.24 oder von eurem Statement auch auf eurer Website entnehmen. Jetzt sagst du gleichzeitig, ihr betrachtet eben ein Spiel als Spiel und euch ist der Autor egal. Ist es theoretisch denkbar, dass dann Matteo Menapace irgendwann für einen Preis ausgezeichnet wird und gleichzeitig aber ein Hausverbot hat oder sagt ihr, in so einem Fall gibt es eine Vorgeschichte, dann kann der auch keinen Preis mehr gewinnen. Also wie strikt könnt ihr das trennen in so einem konkreten Fall?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich halte, ja, also prinzipiell, wir schauen die Spiele an. Rein theoretisch wäre es denkbar, sage ich jetzt mal. Dass man ihn auszeichnet, weiß ich nicht. Ich glaube, man würde dann wahrscheinlich nochmal den Dialog suchen. Ich halte das alles für ein bisschen akademisch. Ich finde es ziemlich unerträglich. Wir haben uns da, ich erinnere mich gut, ich war ja auf der Bühne auch. Ich habe es auch nicht bemerkt. Und es war so ein Gefühl, dass da eine Veranstaltung missbraucht wird für eigenes, als Forum für eine Sache, die mit dieser Veranstaltung gar nichts zu tun hat. Und die Aufmerksamkeit abzieht für das, wofür diese Veranstaltung gedacht ist und das unabgesprochen und quasi, ja, also wie gesagt, es hat sich sehr missbräuchlich angefühlt, ne? Also ich so, und das hat einen wirklich sehr unschönen Beigeschmack gehabt. Aber gleichwohl, also wenn wir rein nach unseren Kriterien gehen, wir gucken die Spiele an, wir gucken nicht auf die Autoren zunächst. Ne? Und da würde man dann, wenn dieser Fall eintrete, müsste man dann gucken, welche Lösung man da findet oder ob es vielleicht mittlerweile eine Einsicht gibt, dass das so nicht in Ordnung war. Aber das ist, wie gesagt, akademisch und du merkst auch an meiner Reaktion, dass ich mich ja mit diesen hypothetischen Fragen ein bisschen unwohl fühle. Ne? Also ich weiß nicht, müsste man dann gucken. Also wenn er wirklich das beste Spiel macht, dann kämen wir wohl nicht umhin, dafür eine Lösung zu finden.
Und noch hat er es ja nicht. Also insofern können wir uns die Frage wahrscheinlich erstmal im Bereich der Theorie aufheben. Aber es ist natürlich trotzdem interessant, mal zu gucken, wenn ihr eure eigenen Statuten ernst nehmt und gleichzeitig aber sagt, wir haben hier jemanden mit Hausverbot und es gab da so ein Eklat, wird man wahrscheinlich in der Zukunft dann noch mal ins Gespräch gehen oder gucken müssen.
Wie gesagt, wir schauen auf die Spiele. Wir schauen zunächst nicht auf die Autoren, sondern wir schauen auf die Spiele. Und wir machen auch nicht bei jedem Autor und bei jedem dieser 471 Spiele, die wir prüfen, machen wir nicht für jeden der Autoren zunächst einen Hintergrundcheck und gucken, ob der in seiner Vergangenheit sich mal irgendwas hat zu Schulden kommen lassen. Da hätten wir auch viel zu tun. Also das ist auch nicht unsere Aufgabe.
Aber in dem Fall habt ihr ja den Hintergrundcheck frei Haus geliefert bekommen.
Naja, ja. Also in dem Fall ist er halt auf der Veranstaltung selbst verhaltensauffällig geworden, auf eine Weise, die die meisten Leute, die da waren, als unerträglich empfunden haben. Jetzt mal jenseits aller politischen Orientierung. Ne? Es ist aber, ja, so.
Sicherlich kein einfaches Thema. Dann kommen wir nochmal zu einem. Es gibt jetzt bei Instagram, in irgendwelchen YouTube-Kanälen unterschiedlichster Art, größere Kanäle, kleinere Kanäle, immer wieder auch Diskussionen. Die Jury ist seit einigen Jahren vergleichsweise konstant, ist ein bisschen gewachsen in den letzten Jahren immer wieder. Gibt es da die Gefahr einer Echokammer, dass man sagt, also wenn immer die gleichen Leute immer wieder über die gleichen Themen miteinander sprechen, ist sicherlich ein Vorteil, dass Verfahren, Diskussionsabläufe, Diskussionsrunden, Argumentationen so eingeübt sind, dass man sagt, wir können uns da aufeinander verlassen. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht die Gefahr einer Echokammer, die sich gegenseitig selbst bestätigt. Und jetzt gab es bei Instagram oder YouTube immer wieder auch Überlegungen zu sagen, braucht es da häufiger Wechsel? Sollte ein Juryplatz vielleicht auf 2 Legislaturen begrenzt sein? Vielleicht ist es das sogar und wir wissen es alle nicht oder gibt es eine Begrenzung in dem Umfang? Siehst du so eine Gefahr einer Echokammer und hältst du es für denkbar, dass eine Jury häufiger durchrotiert, durchwechselt, mindestens mal in einzelnen Positionen?
Also wir haben zuletzt vor 3 Jahren 2 neue Mitglieder aufgenommen und wir gucken uns die Leute sehr genau an. Also das sind ja alles Leute, die fundierte Spielekritiker sind, die diese Tätigkeit seit mehreren Jahren ausüben und wirklich in die Tiefe gegangen sind und nicht irgendwelche Leute, die mal 1-2 Jahre einen Blog machen und dann keinen Bock mehr drauf haben oder so. Ne? Also das sind schon Leute, die fundiert unterwegs sind und die vor allen Dingen sich für diese Lebensweise entscheiden, zu sagen, ich räume diesem Ehrenamt ganz viel Platz in meinem Leben ein und ganz viel Zeit und das passt für mich. Denn das ist die unabdingbare Voraussetzung. Man muss bereit sein, ganz viele Spiele in jedem Jahr zu spielen und zwar nicht nur die, auf die man Bock hat, sondern alle, ne? Also so viele man eben schafft und die auf Herz und Nieren zu prüfen. Und darüber auch in einen fundierten Austausch zu gehen. Es ist ja nicht nur, dass man die spielt. Also es ist ja nicht nur, dass man irgendwie jeden Tag irgendwie Pakete nach Hause geliefert bekommt und dann spielt man die und dann ist gut, sondern wir publizieren ja auch und wir diskutieren miteinander und all das. Das muss man auch alles leisten können. Und die Jury hat in ihren Statuten stehen, dass alle paar Jahre muss sich jeder, der Jury angehört, einer Abstimmung stellen, ob man dieses Pensum noch schafft, ob man die Kriterien noch erfüllt, dass man diese Juryarbeit so ausüben kann. So. Und da ist auch genug Selbstreflexion vorhanden, dass man sagt, wenn das ins eigene Leben nicht mehr passt, würde man sich da auch zurückziehen. Also das ist ja so. Und es ist ja nicht so, dass wir gar keine Bewegung hätten in der Jury, sondern wir haben ja 2 Leute, die neu dazugekommen sind vor 3 Jahren. Und ich glaube nicht, dass man da jedes Jahr durchrotieren muss. Ich glaube nicht, dass das die Ergebnisse verbessern würde.
Jetzt gibt es einige, die sich freiwillig gemeldet haben und gesagt haben, ja, ich könnte da auch mal mitmachen. Ich würde da auch gerne mal mitmischen. Ich kenne mich auch aus. Was sind denn Kriterien, um Jurymitglied zu werden bei euch? Also wer beruft die Leute, wer ruft die an, wann entscheidet ihr, kommt da jemand rein oder nicht? Und kann sich jemand, der einen Instagram-Kanal hat und da ein paar tausend Follower und mal Reviews macht, bei euch bewerben und sagen, guck mal, ich hätte auch Lust, bei euch mitzuwirken?
Tja, nee, Bewerbung, also es gibt keine Bewerbung. Man kann gefragt werden. Also die Jury selbst, wir haben ja auch das Ganze, wir sind ja Spielekritiker und als natürlich lesen, hören, gucken wir auch das, was die anderen so machen, was es in diesem Bereich gibt, ne, an Kulturberichterstattung, wenn man so will. Und wenn da wirklich jemand über einen längeren Zeitraum sehr durch fundierte Stücke auffällt, sei es auf YouTube, sei es auf Insta, was auch immer, in welchem Kanal, und da journalistisch unabhängig arbeitet. Ne, also ein Ausschlusskriterium ist sicherlich, dass wir machen keine Kooperationen mit Verlagen. Wir sind ganz unabhängige Spielekritiker. Ne? Also wenn jemand da irgendwie glaubt, man kann da wild mischen, das kann man nicht. Man kann nicht für Verlage und journalistisch unabhängig arbeiten. Also Journalisten ist das auch klar, dass du das trennen musst. Ne? Also dass Werbung und Redaktion immer getrennt sind. Bei Influencern ist das nicht immer der Fall, was ja auch nicht schlimm ist, aber diese Trennung ist halt für uns als Spielekritiker ist das eine ganz große eine Voraussetzung, eine sine qua non Voraussetzung. Und bewerben hat keinen Sinn. Also wir gucken schon selber. Und man muss ja sagen, ja, die Jury, die hat so viel Macht, ne? Aber die Relevanz dieses Preises speist sich, und da ist es selbstreferenziell, die Relevanz dieses Preises speist sich ja aus seiner Relevanz, will sagen. Wenn das Spiel des Jahres total bescheuert wäre und jeder, der sich ein ausgezeichnetes Spiel kauft, macht nur schlechte Erfahrungen damit, weil wir unsere Arbeit so schlecht machen, dann würde dieser Preis in der Bedeutungslosigkeit versinken. Das tut er aber nicht. Viele Leute richten sich nach unseren Empfehlungen, machen damit gute Erfahrungen, und das hat diesen Preis groß gemacht. Der ist eine Relevanzmaschine geworden, weil da auch echt viel Arbeit drinsteckt, diese Spiele zu prüfen und immer wieder einen frischen Blick darauf zu haben, was die auszeichnet, was die besten Spiele auszeichnet, welche wirklich überragende Erlebnisse bieten und das Spiel als Kulturgut auszeichnen. Und das heißt, wir sind ja nicht deshalb relevant, weil wir uns allen anderen aufdrängen und beschlossen haben, dass dieses Spiel sich jetzt alle kaufen müssen. Das tun die Leute ja freiwillig. So, ne? Und dass das Spiel des Jahres so viel Bedeutung hat, speist sich daraus, dass es viel Bedeutung hat. Also, dass Leute diese Spiele gut finden, die wir auszeichnen, dass sie damit gute Erfahrungen machen und dass sie wissen, wenn ich irgendwie in den Spieleladen gehe und da ist dieser rote oder anthrazite oder blaue Pöppel drauf, da kann ich mich echt drauf verlassen, das ist ein gutes Spiel. So. Und die Erfahrung machen die Leute, und damit ist dieser Preis dann auch relevant. So. Und
ein Thema, was ich jetzt gelesen habe bei Instagram, wo ich mich auch in meiner, ich bin ja nicht in der Jury, aber in meiner Kritiker-Ära auch so ein bisschen angegriffen gefühlt habe, war die Fragestellung, inwieweit ist es denn notwendig, dass ein Verlag euch einlädt, beispielsweise zu einer Presseveranstaltung? Da gibt es ja Verlage, die machen einmal im Jahr einen Pressetag, was Queen Games ist oder Cosmos oder die B-Rex-Tage oder Pegasus oder so. Da gibt es dann Pressetage, zu denen sind dann KritikerInnen eingeladen, um dann die Neuheiten kennenzulernen. Und jetzt habe ich gelesen, es gibt verschiedene Diskussionen darüber, ob nicht solche Pressetage möglicherweise die Meinung eines Kritikers oder einer Kritikerin in irgendeiner Weise beeinflussen, und es gäbe Verlage, die sagen, nee, wir werden hier von der Jury nicht so sehr bedacht, weil wir eben keine Pressetage machen oder weil wir keine Reisekosten zahlen oder sowas. Das wurde bei Instagram und bei Facebook mehrfach wiederholt, und deswegen meine ganz konkrete Frage: Müssen Verlage euch Reisekosten erstatten, damit ihr dorthin kommt? Und welche Ausschlusskriterien für solche Veranstaltungen gibt es? Oder kannst du ausschließen, dass solche Veranstaltungen dich oder euch in irgendeiner Weise beeinflussen? Gibt es da einen Kodex für sowas?
Ja, es gibt einen Kodex, der ist ganz klar. Also dieser Vorwurf ist Quatsch. Ne? Also das ist, erkennbar einfach totaler Quatsch. Reisekosten werden nicht übernommen, Punkt. Manche geben eine, ich glaube, manchmal kriegt man vor Ort eine Unterkunft. Ich weiß es nicht genau, weil ich immer alles selber zahle, aber es ist, das hat auch mit den Compliance-Regeln meines Mediums zu tun. Aber grundsätzlich gilt in der Jury die Regel, wir können zu Events hingehen, wenn dort nicht nur irgendwie Juryleute eingeladen werden, sondern allgemein es eine Presseveranstaltung ist. So ist es Brauch und Sitte, ne? Dass man da dann hingehen kann, aber seine Bahnfahrkarte zahlt man selbstverständlich selbst. Und ob man da jetzt hingeht oder nicht, das ist halt für viele eine Möglichkeit, ganz viele Spiele konzentriert kennenzulernen und sich einen guten Überblick zu verschaffen. Es ist ja gleichzeitig auch gewollt und gewünscht, dass man viele Spiele mehr als einmal spielt. Das ist eine Gelegenheit dazu. Aber das ist ja auch gar nicht unabdingbar. Und ganz viele von uns nehmen auch an gar nichts teil, weil man gar nicht die Zeit dafür hat oder die Wochenenden mit anderen Dingen zubringt und diese Spiele auf andere Weise kennenlernt oder sie lieber halt nicht mit anderen Kritikern spielt, sondern in Gruppen oder wie auch immer. Also das ist tatsächlich kompletter Quatsch. Ein Verlag, der es auf die Auswahlliste, auf die Long- oder Shortlist zum Spiel des Jahres schaffen möchte, hat genau eine Sache zu tun, und das ist richtig gute Spiele machen. Nicht irgendwelche Events machen, und sie müssen auch nicht den besten Kaffee machen oder uns mit irgendwie besonders tollen Keksen versorgen oder was weiß ich. Das ist alles völlig irrelevant. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Wir gucken uns die Spiele an. Und wenn jemand richtig super gute Spiele macht, der muss nicht darüber hinaus noch Events machen. Der müsste noch nicht mal auf die Messe gehen. Wir müssen nur von diesem Spiel erfahren und es auf den Tisch bekommen. Mehr ist das nicht. Das ist ganz einfach.
Und damit haben wir doch einiges an Klarheit schaffen können, denke ich.
Ich glaube, wir haben alles angerissen. Es geht ja auch nicht. Bei diesen ganzen Themen geht es ja im Kern auch nur darum, dass uns alle eine Leidenschaft verbindet, und das ist die für gute Spiele, und das ist die, mit Spielen gute Erfahrungen zu machen und mit anderen Leuten an den Tisch zu kommen, mit denen man diese Erfahrungen teilt und daraus Erinnerungen schafft und Einblicke gewinnt, die man ohne das Spielen nicht hätte, und Einblicke dazu, wie unsere Kultur funktioniert, wie unsere Gesellschaft funktioniert, wie wir selber denken und wie wir zu diesem Denken kommen. Spiele können so viel. So. Und Spiele sind nicht dazu gedacht, uns zu entzweien und in fruchtlose Debatten zu verwickeln. Und also das, was wir tun, tun wir richtig gerne. Und es ist ein großes Privileg, sich so viel mit Spielen beschäftigen zu können. Und ich liebe alles daran.
Dann sag ich dir erstmal ganz lieben Dank für deine wertvolle Zeit, liebe Maren Hoffmann. Und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Maren hat es gerade gesagt, wir wollen keine fruchtlosen Diskussionen führen, wohl aber können wir fruchtbare Diskussionen führen. Also interessiert mich natürlich auch deine Meinung, deine Perspektive. Kommentier gerne unter diesem Audio, was du jetzt hörst bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo auch immer du mich gerade hörst oder du uns gerade gehört hast. Freuen wir uns auf deine Meinung, auch bei Instagram. Kannst du mir gerne schreiben unter broadcast_brettspielpodcast. Und Maren weiß es längst, das letzte Wort hat gleich wie immer mein Gast. Und dir, liebe Hörerin, liebe Hörer, wünsche ich jetzt von Herzen erstmal viel Spaß beim Spielen. Ich hoffe, dass wir ein bisschen Licht ins Dunkle bringen konnten über die ominösen Wege, die die Spiele manchmal in die Empfehlungs- und Nominierungslisten schaffen. Wir bleiben gespannt auf den 12.07., denn da wird um 18 Uhr das Spiel des Jahres, das Kinderspiel des Jahres und das Kennerspiel des Jahres gekürt. All das kann man auch live im Internet anschauen, auf der Website vom Spiel des Jahres als Livestream. Und ja, bis dahin wünsche ich dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Das letzte Wort hat heute mein Gast Maren Hoffmann vom Spiegel und Sprecherin der Spiel des Jahres Jury.
Danke, dass ihr so lange zugehört habt, und jetzt aber husch wieder zurück an den Spieltisch, Kinder. Viel Vergnügen dort, alles Gute, liebe Grüße, Maren.